Historische Rebsorten sind seltene Weinstöcke, die bis zu ihrer Entdeckung als verschollen oder sogar ausgestorben galten. Sie sind eine jahrtausendalte, klimaerprobte Sortenvielfalt, die in nur einem Jahrhundert verloren ging. Sie sind der Spiegel unserer Vergangenheit. In unserem Podcast erfahren Sie unglaubliche Dinge über eine wiederentdeckte Weinwelt. Folgen Sie uns mit einem Glas Wein aus historischen Rebsorten und schmecken Sie Geschichte.
Hallo Andreas.
Hallo.
Heute machen wir mal eine Rotweinsorte, die geschmacklich sehr spannend ist für mich. Sie ist so etwas, wenn man gerne mal einen schönen Wein trinkt mit weichen Tanninen, der rund und voll ist, aber nicht so anspruchsvoll wie die großen Roten, über die wir auch schon teilweise gesprochen haben, dann landet man bei einer Rebsorte, die nennst du Schwarzurban oder Schwarzer Urban, wie es, glaube ich, teilweise beschrieben ist. Ein schöner Rotwein, ideal, fangen wir mal umgekehrt an, ideal, wenn man eine schöne Pizza oder was mit Nudeln und Tomaten und sowas haben will. Schwarzurban, wenn der schön ist, kann man auch etwas kühler trinken, mal im Sommer haben wir auch schon probiert. Also eine richtig angenehme Rotweinsorte, Schwarzurban. Was ist das? Wie immer meine Frage am Anfang.
Eine Rotweinsorte, und zwar eine württembergische, sage ich jetzt mal, klassisch württembergisch, steht immer in Verbindung mit dem Trollinger, dürfte auch, ich sage jetzt mal, dem Trollinger Wein ganz gut getan haben, wenn sie Mischsatz zusammenstanden, und ist beschrieben worden zum ersten Mal 1860 von einem Christian Singel. Das war der Herr, der die württembergischen Rebsorten beschrieben hat. Es war allerdings kein guter Ampelograf. Der hat die zwar alle erwähnt, die für ihn wichtig waren, also ein Affenthaler, ein Trollinger, ein Riesling und so, Fütterer. Aber er hatte, und das schreibt er auch irgendwo in einer Bemerkung, Probleme bei Sorten, die halt jetzt nicht so ein eindeutiges Blatt hatten, sondern eben jetzt beim Pinot oder so morphologisch Variationen hatten. Ja, und das war wohl der Grund, dass er eigentlich auf die Blätter sehr wenig Wert gelegt hat und mehr auf die Trauben und halt auch mehr so auf önologische Geschichten oder auch Wuchsgeschichten, Standortgeschichten, also wo man die Sorten am besten pflanzt und so weiter, und aber weniger auf das Kernampelografische, was jetzt halt nun mal die Blätter sind.
Er war kein großer Spezialist.
Großer Ampelograf. Also man muss die Sorten eigentlich schon kennen, und das ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Aber was halt hilft, sind die Abbildungen, die er da in seinem Werk noch beigefügt hat. Aber auch bei den Abbildungen ist es nicht immer so eindeutig. Zum Beispiel der frühe weiße Malvasia, den ich gefunden habe, der sollte eigentlich ein August Denger sein, vom Namen her, aber ist es halt nicht. Und es ist eine Sorte, die ich am Neckar tatsächlich gefunden habe, als Tafeltraube, sehr frühe Tafeltraube, vielleicht die früheste Tafeltraube überhaupt. Aber das muss man halt alles erstmal verstehen. Ja? Also er hat auch zum Beispiel in diesem Kapitel über den frühen Weißen Malvasia auch die Augustenger erwähnt, und den württembergischen frühen Malvasia schreibt auch, wo sie sich unterscheiden und so weiter. Also da kriegt man dann schon mal mit, dass doch nicht so ganz das Gleiche ist. Und dadurch, dass ich die Sorte gefunden habe, war es dann relativ einfach. Aber hätte ich die Sorte nicht gefunden, wüsste ich bis heute nicht, was der frühe Weiße Malvasia war. Ja, weil die Augustenger ist auch beschrieben worden als früher Weißer Malvasia, aber eben mit einem anderen Blatt. Und da muss man dann halt einfach aufpassen. Und auch beim Fütterer gibt es ein bisschen Unstimmigkeiten. Beim Elbling gibt es also Unstimmigkeiten. Ja,
bei Single, wenn er sie beschreibt. Single,
ja, also der Elbling, der da abgebildet ist, ist wahrscheinlich kein Elbling, sondern der Kompletter aus der Schweiz. Also hat auf jeden Fall kein typisches Elblingblatt. Und der Kompletter hieß halt Albing, ja, oder so ähnlich. Ja, in der Schweiz, also da ist manches durcheinander gekommen. Und er beschreibt auch den Urban. Und zwar beschreibt er in dem Fall schwarzen Urban und roten Urban. Und beim schwarzen Urban schreibt er, das sei also die beste der gewöhnlichen Rotweinsorten. Und beim roten Urban schreibt er, das sei eigentlich eine Weißweinsorte. Und tatsächlich, wenn man den Schwarz-Urban mal getrunken hat, das ist also ein rabenschwarzer Wein, also der hat eine Farbausbeute, das ist unglaublich. Was man jetzt von diesen, das ist ein Kind vom Trollinger, also was man jetzt irgendwie aus der Verwandtschaftsgruppe gar nicht erwartet. Ne? Also zweite Elter ist unbekannt, soweit ich weiß. Also ich wüsste, vielleicht jetzt neuester Zeit gefunden worden, das weiß ich nicht, aber bis vor kurzem war er auf jeden Fall noch unbekannt. Und tatsächlich hat er eine gigantische Farbausbeute, also der Wein ist wirklich fast schwarz wie Tinte und hat eine ausgesprochene Frucht, ja, also so, auch so diese Sauerkirsche mit drin, ganz stark. Schmeckt super, leicht trinkbar, auch schon im ersten und zweiten Jahr gut trinkbar. Ja. Insgesamt ähnelt er ziemlich stark dem Trollinger, also sowohl vom Blatt her als auch von der Traube her. Die Traube ist ganz ähnlich, auch von der Größe her, aber eben, wenn sie reif ist, deutlich schwärzer als jetzt beim Trollinger und auch süßer als der Trollinger. Ja. Aber die beiden Sorten im Mischsatz kann man sich gut vorstellen, weil der Trollinger bringt da noch eine eigene Fruchtnote mit rein, die es der Schwarz-Urban nicht so ausgeprägt hat. Und ja, er reift ein bisschen früher als der Trollinger, also man könnte ihn so als die Süßreserve vom Trollinger betrachten. Gut, das ist also einmal schwarzer Urban und einmal roter Urban. Und die ganze Geschichte verkompliziert sich jetzt leider.
Wie immer bei dir.
Weil es außer diesen zwei Sorten noch einen blauen Urban gibt. Und der blaue Urban ist im Grunde die blaue Form vom roten Urban. Gibt wahrscheinlich auch noch einen grauen Urban, den habe ich auch gesehen, aber nicht gesammelt.
Also haben wir hier eine Sortengruppe
und,
wieder.
Ja, und wir haben also einen Genotyp, einmal für den Schwarzurban, der einen eigenen Genotyp hat in Verwandtschaft mit Trollinger. Und wir haben den roten und den blauen Urban, die den gleichen Genotyp haben, auch in Verwandtschaft mit dem Trollinger, aber ein anderes Kind. Also wir haben quasi zwei Farbvarianten vom rot- und blauen Urban und wir haben den Schwarzurban als eigenständigen Genotyp. Beide stammen sie vom Trollinger ab oder alle drei stammen sie vom Trollinger ab. Und das Problem war, um diese Sorte überhaupt zu greifen ursprünglich, dass sie im VIVC, in diesem Vitis International Variety Catalog, gab es einen Schwarzurban nicht. Sondern da gab es quasi im Glauben damals, da war ich ja noch am Grauer Hof, habe das selber erlebt, wie das da abgelaufen ist. Also man hat halt geglaubt, der Schwarzurban sei der blaue Urban. Das Problem war auch tatsächlich, dass es schwarze Urbans gab in den Sortimenten, die tatsächlich blaue Urbans waren, ja. Und es gab halt diesen roten Urban, den man relativ leicht sehen kann, weil er halt diese fleischrote Traube hat. Ja. Und in den Weinbergen am Neckar, vor allem da, wo halt der Trollinger dominiert, auf diesen alten Weinterrassen, wo es quasi überwiegend Trollinger hat, da gab es auch immer den roten und den blauen Urban. Blauer Urban hat ein bisschen dominiert, also vor allem da, wo halt Genossenschaftswinzer waren, weil die durften ja rote Sorten nicht abliefern und haben dann erstmal alles rausgenommen, was halt nicht Trollinger war, also nicht blau. Und beim blauen Urban haben sie das aber, weil die ein ziemlich ähnliches Blatt haben, also blaue Urban und der Trollinger haben ein ähnliches Blatt. Und wenn die halt beide blaue Trauben hatten, hat man da nicht immer sofort gesehen, wenn man jetzt nicht gerade Spezialist war wie ich, dass das zwei verschiedene Sorten waren, sodass der blaue Urban in den alten Trollinger Beständen eigentlich eine gute Überlebenswahrscheinlichkeit hatte, im Gegensatz zum roten Urban, der eigentlich nur so bei so Privatwinzern, die jetzt nicht diesen Druck hatten, da alles rauszureißen, mhm. was nicht Trollinger war. Auf Genossenschaftsdruck meine ich jetzt, da gab es den ab und zu auch noch, den roten Urban, aber deutlich seltener als den blauen Urban. Aber den Schwarzurban habe ich eigentlich nur einmal gefunden, und zwar in Gundelfingen am Neckar bei dem Herrn Kreis, Weinbaupavillon Kreis. Der hatte zwei Terrassen angelegt, wo also überwiegend Schwarzurban drin war, mit Trollinger vermischt. Und das war schon nicht mehr die Originalanlage, sondern eine selektierte Anlage, wo der Gerd Götz aus dem DLR Neustadt mal im Originalweinberg diese schwarzen Urbans selektioniert hat. Und die wurden dann separat auf diese zwei Terrassen gepflanzt, hat dann ein paar Trollinger mitgenommen, die dann halt heute in dieser Originalanlage, also in dieser zweiten Originalanlage noch drin sitzen, bis heute.
Das ist also eine Vermehrungsstufe gewesen.
Die erste Vermehrungsstufe war das, also eine selektierte Anlage, also mit selektiertem Material, also wobei eben ein paar Trollinger mit reingerutscht sind. Ich glaube, ein, zwei Lemberger waren da noch irgendwo. Hm. Aber egal. Aber überwiegend war es Schwarzurban. Und ich habe die Sorte dann einfach auch in meiner Erhebung, habe 2011 dann diesen Abschlussbericht geschrieben und habe die Sorte da aufgeführt als Schwarzurban, auch ganz sauber getrennt zum blauen und zum roten Urban. Habe das auch beschrieben, warum und wieso. Gut, das war meine Arbeit eigentlich erledigt. Ich habe dann 9 Klone selektioniert aus dieser Anlage. Die waren auch nicht alle virusfrei. Also am Schluss waren es 9, die virusfrei waren, die also von 15 vielleicht, die ich selektioniert hatte, die dann separat in meine eigenen Rebsortenarchive gepflanzt worden sind, wo du dann jetzt dein Material hast von der Vermehrungsstufe. Gut, und dann würde man ja erstmal annehmen, wenn das also so fixiert worden ist, dokumentiert worden ist und auch explizit erklärt wurde, warum und wieso, dass das dann irgendwie akzeptiert wird. Aber nein.
Also, wie immer mal bei uns in der Branche.
Diese Sorte Schwarzurban, die gab es halt offiziell nicht, weil am Gaiweiler Hof angenommen worden ist, dass eben blauer Urban und schwarzer Urban identisch seien. Und das Problem war einzig und allein das, dass der Schwarzurban als Rebsorte nicht am Gaiweiler Hof im Sortiment vorhanden war, sondern nur eben dieser blaue Urban und der rote Urban und dann eben auch Schwarzurbans, die eigentlich blaue Urbans waren. Also eigentlich einen falschen Namen hatten, aber eben als Schwarzurban da drin standen. Und er ist auch beschrieben als Schwarzurban. Und gut, und dann gab es die Sorte halt nicht. Und Herr Kreis, der dann diese Sorte eigentlich schon seit Jahrzehnten und da weiß ich nicht genau wie lang, aber doch schon etliche Jahre als Urban, also ohne Farbe, blau oder schwarz differenziert, verkauft, ja, in seinem Weinbaupavillon. Super Wein, kann ich sehr empfehlen. Der hatte dann auf einmal Probleme, weil es die Sorte ja nicht gab. Ja, und das Ganze hat sich dann erst gelöst, als einer, ich glaube vom Württembergischen Weinbauverband, bei ihm vorbeikam und diese Sorte tatsächlich vor Ort probiert hat, diesen schwarzen Wein gesehen hat und den probiert hat und den fantastisch fand, ja. Auch von diesem Schwarzkirsch-Geschmack her und überhaupt. Und er konnte gar nicht glauben, dass da irgendwie die Sorte nicht geben soll, ja, aus den und den Gründen, die ich schon genannt hatte. Und der hat dann durchgesetzt, dass der Schwarzurban, das ist halt in Württemberg so, wenn man mal einen an der Leine hat, der Beziehung hat, dann geht das relativ schnell bis in die Regierungsebene,
sage ich mal. Ja.
Und dann wurde dieser Schwarzurban auf die württembergische Sortenliste geschrieben und dann gab es ihn und dann durfte der Kreis wieder ganz regulär seinen Wein da vermarkten. Das Problem war halt, dass die Frau Maul am Gaiweiler Hof diese Sorte nicht kannte. Und ihr persönliches Problem war damals tatsächlich das, dass sie eigentlich nur ihr eigenes Sortiment am Gaiweiler Hof und das aus Neustadt kannte. Also sie hat sich nie nach Geisenheim bewegt, so wie ich, wo ich da mal an zwei Tagen das ganze Sortiment abfotografiert habe. Oder auch mal nach Weinsberg, wo ich das Gleiche gemacht habe, ja, oder nach Freiburg. Das hat sie halt nie gemacht, es war zu weit. Ja. Und der Horizont dieses VIVC war zu dem Zeitpunkt tatsächlich Gaiweiler Hof und Neustadt.
Kam es auch noch nie bis nach Gundheim geschafft.
Und dann gab es diese zwei Sorten nicht. Ja. Und weil sie aber die Definitionsmacht hat durch ihren Katalog, ja, welche Sorten existieren und welche nicht, ja, war das jetzt erstmal ein Problem. Und dann wurde mir dann erzählt, dass sie dann den Herrn Kreis angerufen hat und erstmal wissen wollte, was ich da für eine Rolle gespielt habe und so weiter. Bei der ganzen Geschichte. Und Herr Kreis hat ihr das dann halt erzählt, dass da noch offensichtlich eine dritte Sorte gibt. Und dann wurde da 2015 wurden ja die ganzen Sortimente genetisch analysiert, also auch Geisenheim, Weinsberg, Freiburg und Bundessortenamt. Und in dem Zusammenhang kam dann der Schwarzauerbahn auch noch mal zutage, weil eben die Geisenheimer ein Exemplar hatten, was beim Herrn Antes am Steinkopf gepflanzt war. Hätte jeder mal sehen können, der da oben spazieren geht. Und das andere Exemplar war in Weinsberg gepflanzt, neben einem blauen Urban und Schwarzauerbahn. Die standen beieinander und der eine war halt der echte blaue und der andere war der echte schwarze Urban. Hat aber niemand bemerkt, dass das zwei verschiedene Sorten waren. Die wurden in Weinsberg auch quasi als eine Sorte gehandelt. Ich habe es aber gesehen, ich habe es auch in meinem Bericht erwähnt. Aber die Genotypisierung hat dann halt zutage gebracht, es ist ein schwarzer Wein, gibt es tatsächlich, weil er einen eigenen Genotyp hat. Und ab da wurde der dann auch separat in der Datei geführt. Und zwischenzeitlich hat die Frau Maul da nochmal, wie sie es immer macht, sind ja nicht bloß die nationalen Sortimente genotypisiert worden, sondern auch die internationalen. Also da gibt es eine riesige europäische Datenbank mittlerweile mit diesen Genotypen und da kann man halt die miteinander vergleichen. Und in diesem internationalen Vergleich hat sich dann herausgestellt, dass der blaue Urban, also der den gleichen Genotyp hat wie der rote Urban, identisch ist mit einer Sorte, die in Italien Giava Gentile heißt. Und dann wurde halt der Leitname, der vorher Blauer Urban hieß, geändert in Giava Gentile. Das Problem ist bloß, dass es in Italien den roten Urban nicht gibt, obwohl er den gleichen Genotyp hat. Das heißt, jetzt haben wir die Situation, dass der Blaue Urban Giava Gentile heißt, offiziell, also auch die Namen in den lokalen Sortimenten in Geisenheim und so wurden alle umgeschrieben in Giava Gentile. Aber der rote Urban heißt nach wie vor roter Urban, weil da halt in Italien bloß die blaue Sorte abgeglichen wird und nicht die rote, die es da scheinbar nicht gibt oder unter einem anderen Namen, ich weiß es nicht. Jedenfalls, das Problem an dieser Giava Gentile ist also man hat es einfach gemacht aufgrund der Genotypisierung, ja, gleicher Genotyp und dann halt den internationalen Namen verwendet, obwohl die Giava Gentile in Italien überhaupt keine Rolle spielt. Und wie gesagt, wir haben diese Beschreibung als blauer Urban oder schwarzer Urban. Und das Problem bei der Giava Gentile ist tatsächlich, dass ich habe die Originalliteratur aus Italien gelesen, habe auch das Buch. Das war ein Herr Cosmo aus 1965, also plus minus, also mehrere Bände. Und da hat er die Giava Gentile auch beschrieben als norditalienische Rebsorte. Aber dieser Typus ist nicht blau und auch nicht rot, sondern purpurviolett.
Also es gibt noch eine vierte Variante.
Im Grunde schon, ja. Also das Blatt ist identisch tatsächlich, also man kann es wirklich schwer unterscheiden, ja. Aber die Farbe, ich habe die auch im Tessin gesehen, diese Sorte, also Giava Gentile, die ursprünglich über Frankreich ins Tessin kam, nicht aus Italien, aber über Frankreich. Und diese Rebsorte hat wirklich eine purpurviolette Traube, also nicht blau und auch nicht altrosa oder so, ja, wie der rote Urban. Also man müsste eigentlich drei Farbvarianten unterscheiden tatsächlich, wenn man es ernst nimmt. plus die den gleichen Genotyp haben, plus diesen Schwarzer Wein, der einen eigenen Genotyp hat und der auch von der Rotweinqualität eine ganz andere Klasse bildet, weil weder kann man aus Chiara Gentile, noch kann man aus dem blauen Urban, noch aus dem roten Urban einen guten Rotwein machen. Ja? Also ich sage immer, der blaue und der rote Urban waren die Süßreserve vom Trollinger, ja, weil die reifen ein bisschen früher, die werden auch kriegen höhere Öxle, färben aber nicht, ja, aber geben dem Trollinger halt, wenn er Reifeprobleme hat, noch die Süße, die er halt selber nicht mitbringt. Und im Weinberg macht es auch Sinn. Also sehr oft war so, dass der Urban entweder am Hang Fuß oder auch am Hang Kopf gepflanzt war, aber nicht in der Hangmitte, wo es normal am wärmsten ist und wo immer der Trollinger dominiert hat. Ja. Also man hat die früheren Sorten entweder unten oder oben gepflanzt, einfach auch wahrscheinlich auch wegen der Frostanfälligkeit, weil der Schwarze Urban ist frosthärter als der Trollinger selber. Ja. Und am Hangfuß hat man dann eher mal noch einen Spätfrost. Oder
auch also Urban oben. Generell ist frostfester.
Urban, ja.
Ja.
Schwarzorban weiß ich nicht, aber
der blaue und der rote ist
auf jeden Fall, also die ich gefunden habe, überwiegend, die waren irgendwie einfach eingenischt. Ja. Unten gab es auch noch den blauen Elbling und manchmal auch noch einen Schwarzriesling, also einen Pinot Meunier oder überhaupt einen Riesling oder manchmal auch einen Affentaler noch irgendwo oder eine Bettlertraube oder einen Primitivo habe ich da noch irgendwo gefunden, aber oder Lakrein, aber alles zusammen ist, kann man schon sagen, also die Schwaben waren nicht blöd, also die haben in den wärmsten Lagen die Sorten gepflanzt, die höchsten Wärmeansprüche hatten und das ist jetzt halt der Trollinger und die anderen Sorten, die eben nicht so hohe Ansprüche hatten, die haben sie oben oder unten gepflanzt. Affentaler meistens im oberen Bereich, weil er auch sehr frosthart ist und die Urbans waren oft am Hangfuß einfach. Und dadurch, dass sie ja früher reifen, aber in einer schlechteren Lage gepflanzt waren, hat sich das dann mit der Reife auch irgendwie wieder angeglichen. Also die sind sicherlich zum gleichen Zeitpunkt dann geerntet worden letztendlich. Und aber hat jetzt mit unserem Schwarzurban eigentlich nur am Rande zu tun, weil halt diese Verwechslung entstanden ist. Ne? Aber es ist eben sehr symptomatisch, wie das läuft, wenn eine Sorte da in der offiziellen Ampelografie nicht bekannt ist, ja, dann gibt es sie erstmal nicht, ja, wieder besseren Wissens eigentlich. Und man braucht manchmal Jahre, bei manchen Sorten Jahrzehnte, ja, bis sie da irgendwie offiziell mal in diesem Katalog registriert werden. Ja. Und das Schwarzer Urban ist nicht die einzige Sorte, die am Gaiweiler Hof unbekannt ist. Also ihr habt da noch eine ganze Menge anderer Sorten, die ich gesammelt habe, von denen die Frau Maul bis heute nichts weiß, beziehungsweise ihr Nachfolger bis heute nichts weiß. Und auch vom frühen Kläffner zum Beispiel, der mit beim Pinot eine Rolle gespielt hat, wissen die nichts da am Gaiweilerhof und so läuft es halt, ja, und das ist ein bisschen schade, weil ich verstehe mich ja schon irgendwie einfach als Naturwissenschaftler, ja, ich check das ab, ich tue mein Bestes, um die Sorten zu definieren, um sie historisch wiederzuerkennen, um zuzuordnen und alles Mögliche, aber es findet keine Wertschätzung, ja, weder bei den Behörden noch bei den offiziellen Ampelografen, sag ich mal. Ja.
Gut, ist diese wissenschaftliche Ebene, die es nach oben auch in die administrative Ebene dann durchdringen will, das findet man in anderen Disziplinen genau das Gleiche, dass man von dem Status quo sehr, sehr schwer abrückt, beziehungsweise anders andere Informationen da gar nicht so schnell dann sie ihre Berücksichtigung finden. Also das ist, denke ich,
die Zeit selbst scheinbar. Anstatt dann bei mir mal anzurufen, ich meine, das war meine frühere Chefin, ich habe mit der 6,5 Jahre lang zusammengearbeitet, anstatt dann mal zu sagen, hey Andreas, was war jetzt mit der Sorte und so und kannst du uns mal ein Belegungsblatt schicken? Ja, wir haben die ja. und verkaufen die ja auch.
Das hätte schneller gehen können.
Ja, muss man dann hinter meinem Rücken beim Norbert anrufen und so weiter.
Also das ist aber eine Sache, das ist eine Privatsache, die gehört hier gar nicht in den Podcast hinein.
Ja, hier nochmal so zurückgehen. Halt. So läuft es. Ja, das ist das Problem.
Ich will aber hier wieder zurückgehen auf die Sachen der Namensgebung, weil Urban gibt Informationen und auch den anderen Namen, den du genannt hast, gibt dir Informationen über Herkunft und Verbreitung, soweit ich weiß.
Ja, also es ist ein bisschen unsicher natürlich wie alles, was das angeht. Aber ich habe mal so zum Spaß mir Landkarten angeguckt von Kroatien und diesem Gebiet halt, Balkan. Und das war noch im Zusammenhang eigentlich, als ich entdeckt habe, dass halt viele französische Sorten mit diesen albanischen Dorfnamen übereinstimmen. Und dann habe ich halt auch ein bisschen in Kroatien rumgeguckt und in Mazedonien und was halt da so in der Nachbarschaft rumliegt. Und da bin ich komischerweise oder zufälligerweise eigentlich auf zwei Dörfer gestoßen, die da in Nordkroatien irgendwo nebeneinander lagen. Und das eine hieß Urban und mit V geschrieben und das andere hieß Vernac, also mit Z. Und Trollinger ist ein Synonym, also heißt Vernac.
Okay, haben wir Trollinger in dem einen Ort.
Trollinger und Urban ist der andere. Und beide sind sie im Mischsatz, also man könnte dann vermuten, vorsichtig ausgedrückt, dass halt die zwei Sorten damals aus dieser Region in Nordkroatien nach Württemberg gekommen sind. Im Mittelalter. Also wir haben mehrere Wege in die Steiermark. Einmal den Weg über Italien, über das Tessin in die Lombardei und dann. Also in der Lombardei gab es einen Chiava Gentile, also einen Chiava Grossa und noch andere Trollinger Sorten. Es gab noch eine Chiava Nera und eine Chiava Lombarda und muss man ein bisschen aufpassen. Aber das sind alles Trollinger Abkömmlinge letztendlich und ähnliche Trollinger Abkömmlinge findet man auch im Dinarischen Gebirge, also da in Kroatien und Dalmatien. Und also wir haben einmal den mittelalterlichen Weg von Schwaben durch die Schweiz in die Lombardei, weil das war ja Stauferreich.
Das ist Stauferzeit.
Mit Sizilien zusammen. Lombardei und Sizilien haben zum Stauferreich gehört, die ganze Ostschweiz hat zum Stauferreich gehört. Und also bevor die Schweiz selbstständig wurde. Und sind auch viele Schweizer immer nach Schwaben gegangen. Die Marketender, also die Welschen aus dem Wallis, das waren Marketender, die haben das ganze Transport über die Alpenpässe kontrolliert und haben ihre Waren bis nach Süddeutschland verkauft. Ne, und Herzogtum Schwaben, Herzogtum Alemannien waren mal das Gleiche vorher, ja. Also je nachdem, nach Geschmack hieß das mal Schwaben und mal Alemannia, aber es war nicht so getrennt wie heute. Man merkt es auch am Dialekt, also das Alemannische ist schon sehr nah am Schwäbisch. Meine Großmutter war aus Schwaben, meine Eltern aus der Schweizer Grenze, aber der Dialektunterschied ist nicht so gewaltig. Und also man merkt schon, dass das da mal ein gemeinsames Sprachgebiet war, auch mit den Nordschweizern. Mhm. Und also über die Schiene kann es gekommen sein mit dem Urban. Und noch diese, also Tirol hat ja damals auch dazugehört, Südtirol. Und Südtirol ist insofern interessant, weil die Walser, also diese Welschen, quasi das ganze Gebiet verwaltet haben, von Südtirol bis rüber ins Savoy fast, ja, oder zumindest bis ins Austertal und dann noch Ausläufer bis ins Savoy. Und die haben also quasi alle Pässe kontrolliert und ein Warenverkehr ging, die Trau entspringt ja in Südtirol und läuft dann in die Donau rein, durch Slawonien durch. Und ein Weg lief halt immer die Trau entlang, also das Flusstal hoch bis ins Tirol, Und Tirol haben dann die Walser quasi übernommen und haben das dann weiter verbreitet. Ja. So könnte man sich das erklären. Und dann spielen die Wenden noch eine Rolle, die wir im Frankenreich hatten, die aber auch in Südtirol leben und eben die ganze Drau entlang sind Windische. Windisch heißt letztendlich Wendendeutsche. Ja. Also da spielen die Deutschen, wie bei den Jiddischen, heißt auch nicht Jude, sondern Judendeutsch eigentlich ursprünglich. Kommen die Daker nochmal ins Spiel, also diese Dacia aus Rumänien, dieses antike Volk und Nachbarn der Wenden und Nachbarn der Juden. Deswegen hießen die Jiddischen Windisch. Aber ist jetzt meine Theorie, muss man dazu sagen, auch wenn es logisch ist. Und also da gab es jedenfalls Verbindungen über die Drau nach Slawonien und Kroatien, Nordkroatien vor allem. Und so kann man das ein bisschen erklären.
Macht eigentlich schon Sinn.
Und wenn man denkt, gut, wenn man, es kann das Mittelalter gewesen sein, es kann aber auch vorher schon passiert sein, weil wir ja wissen, dass man im Frühmittelalter enge Kontakte, oder die Franken zumindest hatten enge Kontakte in dieses fränkische Königreich Frankocorion, was ja zwischen Drau und Save und Donau lag damals, also das heutige oder ehemalige Slawonien mit Syrmien noch als Teilregion. Und das war überhaupt eine der berühmtesten Weinregionen zu dieser Zeit. Und da kam sicherlich gerade so Trollinger-Sorten, die eben warm brauchten und Spätreifen und so, die sind eigentlich prädestiniert, aus dieser Region zu stammen oder eben aus Dalmatien, wo es ähnlich warm ist. Ne? Unabhängig davon, ob sie jetzt aus Ägypten, aus Indien oder sonst wo herkommen, ursprünglich. Ja? Aber das wollen wir heute gar nicht diskutieren. Aber
Chiava kriegt auch wieder einen Hin. Also wirst du auch nochmal gleich erwähnen.
Save und Chiava, ja, oder Savoy heißt auch nichts anderes wie, also Savoy heißt nichts anderes wie Shiva oder Jehova, wenn man so will. Ja, also wir haben in der Schweiz diese Sorte Haida, was eigentlich auch Jehuda heißt.
Das ist der weiße Traminer eigentlich, ne?
Ja, also es heißt abgeleitet von Jehuda. Aus meiner Sicht hat mit Heiden überhaupt nichts zu tun, ne? Also mit den Heiden, Ungläubigen, sondern das waren in dem Fall Jehuda, die Juden und Jiddisch. Ja? Und also da gibt es auf jeden Fall Bezüge und die Save ist auch nach diesem Völkern der Siva oder Shiva benannt worden ursprünglich.
Da kommen wir nach Indien, ne? Mal wieder.
Und früher oder später kommen wir nach Indien, ja.
Wieder.
Chiava Grossa könnte man auch, also das Chiava, es gab tatsächlich einen Stamm der Shiva am Indus. Es gab den Gott Shiva natürlich, aber auch einen Stamm, der am mittleren und unteren Indus gelebt hat. Den gibt es, glaube ich, heute sogar noch. Die hatten auch ein Königreich, was so hieß. Und es gibt halt Karachi, und wenn man Karachi ein bisschen anders ausspricht, sind wir bei Krossa oder Cherusker oder Grieche oder wie auch immer. Krek, Karachi, also die Urform der Griechen, wenn man so will, Jericho. Und das ist immer das Problem, dass das, also Jericho heißt im Hebräischen oder ja, im Semitischen heißt das Jericho. Aber wenn man es indogermanisch ausspricht, heißt es Jericho. Ja, und wenn man es dann die Vokale weglässt, sind wir bei Krk. Und das ist der originale Name der Griechen, weil all diese Alphabete, Arabisch und Hebräisch und auch das Semitisch allgemein, das ist ein Konsonantenalphabet, da gibt es keine Vokale. Die muss man kennen, wenn man die Schrift lesen will. Ja. Und auch die Keilschrift ist eine Konsonantenschrift, also die Vokale muss man eigentlich schon kennen. Ne? Und insofern ist das Krk, heißt nichts anderes wie Grieche letztendlich. Also meine Theorie ist ja, dass die Mittelmeergriechen nicht aus Griechenland kamen ursprünglich, sondern aus Jericho und dann eben Magna Graecia besiedelt haben und von mir aus auch Albanien, wo es diesen Stamm Graecia auch gab. Aber die heutigen Griechen nennen sich ja bis heute Hellen und das Land ist Hellas, wo man eher dann Galizien damit verbindet, aber nicht Griechenland. Und Georgien ist letztendlich auch eine griechische Kolonie, wenn man so will, also eine echte griechische Kolonie, weil es ja auch nichts anderes heißt als Krk. Ja. Und dann gibt es noch die Insel Krk in Kroatien. Und ja, so geht das irgendwie und passt auch ziemlich gut zusammen eigentlich. Und gut, aber mir reicht es jetzt schon mal, diese Sorte da im nördlichen dinarischen Gebirge anzusiedeln, aufgrund dieser zwei Dörfer, die es da.
Ja, das ist also, wenn so zwei ja, mit den Namen direkt nehmen, und es sind Weinvölker gewesen, also Weinorte gewesen.
Wenn es sich auf die Dörfer bezieht und nicht auf die Stämme, dann ist es auch eher mittelalterlich, weil im Mittelalter oder auch später dann, also im Spätmittelalter oder in der frühen Neuzeit, oder vor allem da Magdalenenhochwasser in dem Zusammenhang, hat man eben vor allem nach den Herkünften benannt. Ja. Und in der Antike hat man vor allem nach den Stämmen benannt, weil die Herkünfte oft mit den Stämmen übereinstimmen. Nicht immer, aber oft. Also die Dörfer wurden halt nach der Bevölkerung benannt, die da als Stamm gelebt hat. Ja, deswegen passt das oft zusammen. Aber man kann so pauschalisieren, dass halt im Mittelalter primär die Herkünfte die namensgebend waren und in der Antike waren es die Stämme vor allem. Und klar gibt es da Zusammenhänge, das ist auch klar. Aber so weit wollen wir jetzt gar nicht gehen. Die Sorte Chiara Grossa selber und wahrscheinlich auch die Kinder von Chiara Grossa, die gehen sicherlich bis in die Antike zurück in Europa, vielleicht auch früher noch. Und wo sie am Schluss entstanden sind, da können wir uns dann drüber streiten. Aber prädestiniert ist auf jeden Fall das Indusgebiet, weil Chiara Grossa ist ja bekanntlichermaßen nicht so frosthart und hat auch wirklich extrem hohe Wärmeansprüche. Also wurzelt sehr stark, hat diesen baumartigen Wuchs, ja, ist super geeignet als Hausstock, aber eigentlich weniger im Weinberg. Im Weinberg wächst man die Sorte immer davon, ja, hat einen furchtbare Blattentwicklung, die man kaum in den Griff kriegt, quasi. Ja. Wenn man die Triebe wachsen lässt, die kann meterlange Triebe machen unter Umständen. Ja. Super geeignet für diese Baumerziehung, wie das früher bei den Römern war. Ja. Also von die Reben sich quasi von Baum zu Baum gehangelt haben letztendlich. Und auch die Traube, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass es stimmt, dass eine von den frühen Ursorten der Tafeltraube war und eben keine Weinsorte mit kleinen Trauben oder sowas, wie jetzt Traminer oder Pinot oder was weiß ich, Hartblau, dann wird der Chiara Grossa sicherlich auch zu diesen Ursorten passen, die schon wirklich sehr alt sind und wo der Schwarzwein jetzt letztendlich entstanden ist, aber im Dinarischen Gebirge ausgesät wurde aus einer Chiara Grossa oder ob er in den Südalpen ausgesät wurde, im Tirol oder sonst wo, in der Lombardei oder im Tessin, das kann man nur spekulieren. Ja. Aber es gibt auf jeden Fall eine ganze Sortengruppe, die vom Trollinger abstammt. Aber wo man den zweiten Eltern nicht gefunden hat, und das spricht halt auch dafür, dass das Problem mit dem zweiten Elter spricht eigentlich immer dafür, dass irgendein Volk Samen von irgendwo her mitgebracht hat. Ja. Der Elter von mir aus in Assyrien steht oder JWD. Stand. Ja. Chiara Grossa als Samen erstmal in die Südalpen gebracht wurde, vielleicht auch erst später dann importiert. Also es kann gut sein, dass der als Stammsorte 1000 Jahre später im Topf importiert wurde oder als Edelreis. Es muss nicht gleichzeitig erfolgt sein. Also die Kinder können noch etabliert worden sein, bevor die eigentlichen Eltern oder die Muttersorte halt zu uns kam. Weil es gibt gerade in Italien sehr viele verwaiste Sorten, die ein Elter haben, aber der zweite ist vollkommen unbekannt. Und da spricht eben dafür, dass damals diese Stämme, die aus Anatolien oder aus Syrien oder aus
Samen geschmissen haben,
dass sie die Samen mitgebracht haben, dass die auch nicht spontan entstanden sind, diese Sorten, sondern eben gärtnerisch kultiviert wurden, ja, als gärtnerische Aufzucht sozusagen. Also insofern kann man auch nicht sagen, dass es autochthone Sorten sind, sondern es sind gärtnerische Zuchtsorten, wenn man so will.
Muss man aufpassen, weil das teilweise als autochtone Rebsorten dann benannt werden. Das ist gerade das Gegenteil.
Ja, aber die Eltern steht dann halt in Syrien oder sonst wo, ja, und nicht, nicht in Italien. Und sind vielleicht später erst importiert worden, weil sie halt wichtige Sorten waren, ja, die es halt mehrere tausend Jahre lang gibt. Bin aber ziemlich sicher, dass man Indien bis heute irgendwo in Trollinger finden könnte, wenn man mal danach suchen würde. Ja. Und Cabernet Sauvignon habe ich ja auch in Georgien gefunden und nicht erwartet. Auf der Krim gab es überall Cabernet Sauvignon. Ja. Und naja, gut, wie auch immer. Jedenfalls ist es eine wichtige Sorte und wie so oft steckt irgendein Gott dahinter. Und Shiva war jetzt halt nun mal der Gott der Induskultur. Und insofern passt das irgendwie alles zusammen. Dass jetzt Karachi der Ursprung der Griechen ist, das kann man vermuten, das müsste man mal beweisen, irgendwie in einer gezielten Untersuchung, sage ich mal. Aber als Theorie kann man das jetzt erstmal stehen lassen. Ja. Und es gibt auch keine besseren Theorien, sage ich mal. Es gibt überhaupt keine Theorien.
Ja, nicht.
Außer, dass die Römer uns den Weinbau gebracht haben und vielleicht die Griechen noch ein bisschen geholfen haben. Hm. Aber die Griechen, die gar nicht Griechen hießen. Ja. Und insofern, und Griechenland war jetzt auch kein Land der Hellenen, sondern da gab es auch noch andere Stämme, die Heloten zum Beispiel. Ja. Und Spartaner, eigentlich war Griechenland ja eine Fluchtburg von Stadtstaaten, die es vorher in Anatolien gegeben hat, und die haben sich dann nach Griechenland verzogen, 1200 vor Christus, und haben dann ihre Stadtstaaten gegründet, und diese Stadtstaaten mussten sich dann miteinander verbünden, um überhaupt bestehen zu können gegen die Perser, die da halt irgendwann mal angerannt kamen, oder die Assyrer oder wer auch immer, ja. Und also insofern, die Griechen als Volk sind schwer zu greifen, sage ich mal. Ja. Und sie sind erwähnt 1500 vor Christus in dieser parischen Chronik, also auf der Insel Paros, wo es so Steintafeln gab, wo so in altgriechisch so Chronologien aufgezeichnet sind. Und da ist halt die Griechen zusammen mit den Phrygern sind erwähnt um 1500 vor Christus. Aber die Phryger durften bleiben. Das war so ein Volk, was für ihre Musikalität bekannt war nach dieser parischen Chronik. Und die Griechen mussten gehen, weil dann König Hellen mit seinen Hellenen dann quasi dieses Land erobert hat und das Land dann fortan Hellas hieß, oder eben Hellen, nach diesem König Hellen, und nicht mehr Griechen.
Das Ganze mit der griechischen Geschichte hatten wir schon im Rahmen vom Blauen Arbst mit den Abaresch.
Ja,
da war das ja ähnlich.
Es gibt ja auch, das sagen die Forscher ja selber, dass ziemlich starke Parallelen nach Thrakien, also was die Götterwelt angeht, ne, Dionysos und so. Und also so einfach ist das nicht. Ja. Und Magna Graecia, das ist halt nach den, also Sizilien ist nach diesen Griechen benannt, aber eben Griechenland selber eigentlich nicht, ja, weil das heißt bis heute Hellas. Ja.
Gut, wenn wir zurückkommen zum Schwarzurban, ich glaube, das mit den Staufern, und wenn man das Ganze jetzt auch wieder bei uns in der neueren Geschichte in den württembergischen Raum Stuttgart verortet, ist es eine autochton extrem wertvolle Rebsorte für die Wengerder. Sie hätten sozusagen mit dem Trollinger, Schwarzurban und dem Lemberger wirklich jeweils eigenständige Rotweinsorten. Und ich finde, der Schwarzurban setzt zwischen dem Lemberger und dem Trollinger nochmal eine ganz klare Marke und würde da den Rotweintypus generell sinnvoll ergänzen, was württembergische Rotweine angeht. Also schade, dass es als solches bisher nicht erkannt wurde. Ich meine, momentan gibt es andere Probleme. Es wird mehr Weißwein getrunken, zum Leidwesen der Württemberger. Ja, es ist ein bisschen schwierig, aber dennoch, man muss sich jetzt hier aus dem Zeitgeist mal rauslösen und kann eigentlich nur empfehlen, dass die württembergische Winzer sich mit der Geschichte und mit der Rebsorte des Schwarzurbans mal beschäftigen, weil es einen Teil ihrer eigenen Weinbaugeschichte darstellt.
Ja, er hat da natürlich auch, ähnlich wie der Trollinger auch, ein paar Probleme. Also einfach vom Anbau her.
Ja. Es ist keine einfache Sorte, das muss man schon sagen, ja.
Ich habe ihn ja gefunden auf reinem Muschelkalk. Also das ist ja ein etwas verlehmter Muschelkalkboden. Und dachte eigentlich eher, der braucht einen kargen Boden, weil Muschelkalk bringt ja eigentlich jetzt nicht so viele Nährstoffe mit. Aber du hast ihn ja in der Pfalz auf Löss gepflanzt und ich war also wirklich erstaunt, wie gut der da auf diesem relativ fetten Lössboden aufblüht,
ja, und eigentlich fast, weiß Gott, blüht,
fast besser kommt, sage ich mal, als in Württemberg da auf dieser Originalparzelle. Aber er hat halt ein paar Macken. Eine davon ist, dass man aufpassen muss, dass das Verhältnis von Trieblänge und Ertrag nicht durcheinander kommt, weil er trägt einfach, ähnlich wie der Trollinger, relativ stark. Aber wenn man das so nicht reguliert, dann kann es sein, dass der Trieb in den Folgejahren immer kürzer wird. Und dann so ein Ungleichgewicht reinkommt zwischen Blattmasse und Ertrag. Also es macht durchaus Sinn, den Ertrag zu begrenzen. Und dadurch, dass die Trauben ja auch wirklich relativ groß sind, du nimmst ja den Zylinder raus neuerdings. Ja,
und sag ich gleich noch was dazu.
Das kann man machen. Oder man kann auch die zweite Traube abschneiden.
Also
und das sollte man aber eigentlich auch machen. Und dann hat er halt... Er ist nicht so kirschessigresistent wie der fränkische Burgunder oder andere Sorten aus dem Segment und er kriegt auch Sonnenbrand. Also das hat er halt leider vom Trollinger geerbt, der auch Sonnenbrand kriegt und auch die Kirschessigfliege kriegt. Aber ich fand jetzt, Kirschessigfliege ist beim Urban nicht so groß das Problem wie beim Trollinger selber.
Also ich mag den Wein gerne. Man muss gucken, er neigt dazu, dass er an den apikalen Knospen stärker treibt. Ich würde ihn also nie auf einen langen Bogen schneiden, sondern lieber zwei kurze. Ja. Dass man man muss die Verkreisung in Stammnähe verhindern. Wenn er schwachtriebig ist, und das ist gerade ja dann auch im basalen Bereich, notfalls Trauben wegschneiden, dass er sich da erholt, wäre sowieso sinnvoll. Ansonsten trägt er zu stark, also man muss regulierend rein. Auf jeden Fall ganze Trauben rausschneiden. Ich empfehle, und das hat sich eigentlich auch bewährt, wirklich den Zapfen rauszuschneiden, weil die Reife der Beeren auf der Schulter besser ist wie auf der Zapfenspitzenseite. Und er geht irgendwann, wenn es mal über 80 geht, verflacht die Reifekurve etwas. Es ist ihn dann in den 90-Grädigen hineinzuholen fast unmöglich, weil er wird unterwegs irgendwann werden die Beeren mürbe. Und dann muss man aufpassen, dass er nicht abgleitet ins Marmeladige vom Rotwein dann später her. Deshalb ist es dann hilfreich, wenn man bis dahin wirklich den Zapfen raus hat, dann kriegt man den homogener geerntet. Man kann mit ihm auch durchaus Rosés machen, geht auch gut. Ja, also man könnte sich da auch mal vor der Ernte noch mal regulierend reingehen, sozusagen eine Rosé-Lese machen, um dann mit dem letzten Schwung dann schöne Rotweine zu machen. Wenn das gelingt, ist es ein wunderschöner Rotwein, wunderschön. Also vollmundig, saftig. Ich habe es zum Beginn unserer Aufnahme schon beschrieben. Macht richtig Spaß, wird auch gerne von den Kunden angenommen. Aber man muss ein bisschen was dran machen. Und es hilft, durch die Entfernung des Zapfens insgesamt die Traubenstruktur gut, weil sonst dieser Zapfen kann auch mal ein bisschen dichter sein. Und da kann es dann nochmal, wenn man eine Vorlese ist, kommt meistens da hat man da schon aufgeräumt. Also man kriegt ihn besser dann sicherer in die Vollreife rein. Also er ist weinbaulich ein bisschen anspruchsvoller, aber es lohnt sich, weiß Gott, wenn man danach sieht. Wenn man ihn mit 80, 85 oder sowas erntet, ist er dann auch reif. Man kann den Rest aufzuckern, um den eigentlichen Alkoholgehalt zu erreichen. Man hat aber trotzdem später wirklich einen vollreifen Wein. Da ist keine Unreife drin, gar nichts. Man muss ein bisschen aufpassen, bis die ersten Beeren dann so mürben werden. Das ist so ein guter Zeitpunkt zu sagen, das holt man. Und wenn da noch ein paar Grad Öchsle fehlen, macht es nichts. Das lässt sich ausgleichen. Mhm. Den Alkohol kriegt man rein, die Reife ist dann vorhanden. Also das geht gut, das geht wirklich gut. Ansonsten finde ich, ist es eine schöne Sorte. Wie gesagt, ist eine schöne Ergänzung.
Und sie ist nicht so trockenheitsempfindlich wie zum Beispiel ein Dornfeller, der ja da irgendwann einfach aufhört zu reifen und ewig bei 65 Grad stehen bleibt. Ja. Also Trockenheit hat in den letzten Jahren eigentlich wenig angehabt, also eher der Sonnenbrand dann.
Ja.
Aber Trockenheit selber eigentlich weniger.
Der Wein ist, hat im Prinzip auch die, oder der Dornfeld hat auch die etwas weicheren Tanninstrukturen, wie der Schwarzurban auch. Da sind sie sich ähnlich. Aber Schwarzurban ist tiefer, dunkler, engmaschiger. Also ich finde ihn nochmal qualitätvoller, ist dichter. Er ist da also wirklich in die Richtung nochmal besser vom Wein her.
Und die Farbausbeute ist halt
gigantisch. Ist gigantisch, also. Ja, Schwarzurban. Also, der wird, also wirklich, das ist unser bester Rotwein in diesen, wie hast du am Anfang gesagt, wurde beschrieben?
Das Beste der gewöhnlichen
Rotweinsorten. Ja. Genau, ja. Man kann ihn nicht jetzt mit unserem fränkischen Burgunder oder schwarz-blauen Riesling
vergleichen. Wobei das gewöhnlich muss man auch, also der Kläfner zum Beispiel wird ja auch ordinärer Kläfner genannt, ja, in Abgrenzung zum Frank Pinot, also zu diesem Chibaudot, beziehungsweise Frank Pinot, den der Gock beschrieben hat. Das war ja der echte französische Kläfner, wenn man so will, der aus Nuits kam, also auch nördliches Burgund. Und der fränkische Burgunder war der ordinäre Kläfner. Aber ordinär war eben vom Gock so gebraucht, dass das eben der Gläfner war, der überall schon weit verbreitet war und den jeder kannte.
Ja.
Im Gegensatz zu diesem französischen, der eben ein neuer Import war und den man eigentlich bloß aus der Sammlung kannte. Und ähnlich, denke ich mal, war das, wenn der schreibt, das war die beste unter den gewöhnlichen Rotweinsorten, dann war das halt die Rotweinsorten, die jeder kannte. Mhm. Ja, und nicht jetzt irgendwas Ordinäres.
Also nicht wertend in
dem Sinn, wie man es heute versteht, sondern einfach unter den bekannten Rotweinsorten. Und da zählt dann halt der blaue Elbling, der Trollinger und die anderen Sorten alle dazu. Ja. Und das stimmt ja auch. Also wenn man die Sorten im Hinterkopf hat oder Lakrai noch dazu nimmt oder andere Sorten, die ich da gefunden habe, ist es wirklich so, dass es eigentlich die beste, auch die einfachste eigentlich, also vom Machen, vom Rotwein, mein Machen, einfachste Rotweinsorte ist. Ne? Also da kann man, wenn er reif ist, kann man nicht viel falsch machen eigentlich.
Nee, es macht's richtig Spaß.
Er schmeckt auch gut im Cuvée, also Norbert Kreis hat auch schon Cuvées gemacht mit St. Laurent zum Beispiel. Mhm. Also das war auch ein super Wein, ne? Oder eben, wie du schon gesagt hast, Roséweine. Ja. Wenn aus irgendeinem Grund die Kirschessigfliege zu früh kommt,
kann man da auch mal reagieren.
Kann man dann Roséweine draus machen, das geht da auch ganz gut. Und also es ist eine interessante Sorte und vom Geschmack her, also das Segment, was dieser Schwarze Urban abdeckt, ist das ein sehr populäres Segment, was halt früher durch den Dornfelder im Grunde abgedeckt worden ist.
Genau. Ja, und Rosé deshalb auch, weil du kannst ihn wirklich ohne Maischestandzeit auf die Kälte geben und hast Farbe.
Ja.
Also weil er einfach die Farbe hat, das ist einfach. Wenn man den nochmal 1-2 Stunden oder einen halben Tag mal auf der Maische stehen lässt, hast du auch entsprechende Farbe.
Man kann ihn auch ins Eichenfass legen, man kann ihn im Stahltank ausbauen, also das geht alles. Und ist nicht so anspruchsvoll, was den Ausbau angeht, jetzt ein fränkischer Burgunder oder so.
Die ja dann das Holz brauchen, jetzt überhaupt diese Trinkfähigkeit, die Trinkreife bekommen.
Und auch die Reife.
Ja.
Mehrjährige Reife dann.
Ja.
Man kann ihn auch liegen lassen. Also ich habe neulich erst einen Schwarzurban getrunken von, weiß gar nicht mehr, was war es für ein Jahrgang, 2003 oder so.
Ja. Vom Kreis dann noch, oder
was? Ja. noch in den alten Flaschen, die er gar nicht mehr verwendet. Der war dann noch in meinem Kühlschrank so gelegen. Das war einer der ersten, die ich von ihm gekriegt hatte. Ich kenne den ja schon lang. Und der war super. Ja? Also ja. War nicht gealtert und gar nichts. Also der hat geschmeckt wie frisch abgefüllt fast eigentlich.
Die Alten wussten schon, was gut ist.
Und das habe ich bei der Sorte so nicht erwartet eigentlich.
Ja, schon nicht, nee.
Weil ich dachte, früher oder später wird es vielleicht braun oder so. Ja,
ja, weil die Gerbstoffe, die Tannine sind da nicht so
aber
drin.
Aber der war wirklich noch nach langer Zeit, gut, der war gekühlt, okay, aber er war quasi super noch. Ja, also man hätte ihm das Alter so nicht angemerkt. Ne?
Nee, macht Spaß, diese Rebsorte. Macht Spaß, die Weine machen Spaß, machen. Passt gut eigentlich in die heutige Zeit hinein. Okay, dann haben wir's. Unser Schwarzopern ist hier mit beschrieben. Man findet ihn immer wieder, auch in der Online-Vinothek. Wer ihn mal noch nicht probiert hat, immer mal ausprobieren. Wie gesagt, passt wunderbar, gerade zu Spaghetti, Tomate oder auch Pizza. Lässt sich wunderbar. Natürlich gehört der Schwarzopern.
Lamm,
Braten, perfekt, Reh. Ja. Ja, aber man macht ja nicht regelmäßig da die Sonntagsgerichte, sondern die Esskultur ist eher mal so an mal Nudeln mal geschwind und mal eine Pizza gemacht oder mal irgendwas. Da kann man das ganz gut machen. Ein schöner Wein, den man nicht nur zu besonderen Anlässen, sondern wunderbar in den Alltag einbauen kann.
Ja.
Andreas, vielen Dank.
Bitte.
Das war der Podcast über historische Rebsorten. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Weine und weitere Informationen finden Sie in der Online-Vinothek unter www.schmecken-sie-geschichte.de.